Radio Oldtimer Specials.
Wir sind in Baden-Württemberg, genauer in Baden. Gar nicht so weit weg von Alt-Lusheim. Es ist übrigens ganz in der Nähe von Hockenheim. Das ist natürlich fast allen ein Begriff oder allen. Und zwar sind wir auf der Klassikhalle Schwetzingen am Stand der Stiftung Museum Autovision, die Technologie-Arena. Hört sich gut an und das ist auch wirklich beeindruckend. Und vor allem die Macher dieses Museums, der Horst Schulz mit seiner Gattin, die Arbeit, der Aufwand, die Mühe, der Schweiß, wahrscheinlich auch die Investitionen sind wirklich beachtlich. Die möchten eben so eine Idee weitergeben an die nächsten Generationen und haben richtig privat was aufgebaut in Form einer Stiftung. Es fing an mit einem Hobby, NSU nehme ich mir an. Aber wie hängt das alles zusammen? Thema NSU, was ja eigentlich ein wichtiger Bestandteil der ganzen automobilen Entwicklung ist, vom Fahrrad bis zum Wankelmotor, ja. Wie das alles zusammenhängt, NSU, Wanderer, das Museum, das erzählt mir auch der Fachbuchjournalist Horst Schulz und der Museumsinitiator jetzt persönlich. Herr Schulz, wie ist denn das? Seit wann machen Sie dieses Museum und wie kamen Sie auf die Idee?
So, das können wir ganz schnell erklären. Seit 23 Jahren gibt es dieses Museum. Das war eine ganz einfache Sache. Ich habe eine gewisse Affinität natürlich zur Marke NSU, weil ich während meines Studiums Bergrennen gefahren habe. Mit was? Mit der Marke NSU. Dadurch sehr guten Zugriff, auch über den Vorstände zum Material. Geld habe ich nie bekommen, aber ich konnte Material haben, so viel wie ich wollte. So, nach meinem Studium habe ich ein paar Firmen aufgebaut. Irgendwann wollte ich meine Nerven ein bisschen entspannen am Samstag. Mit was fing ich an? Mit demselben, was ich dachte, das Einzige, was ich noch kannte, wieder Rundstreckenrennen zu fahren, da es ja Bergrennen nicht mehr gab. Aus ökologischen Gründen ist es ja verboten worden. Nur dann hat meine Frau das mitbekommen, dass ich Tourenfahrzeuge restauriere und aufbauen wollte. Das wurde mir sofort strikt verboten. Ich habe ja zwei kleine Kinder. Also dann habe ich umgeschwenkt und habe historische NSU-Fahrzeuge restauriert. Das ging auch ganz gut, bis wir das ein bisschen über den Kopf wuchs. Ich habe eine Halle auf dem Firmengelände. Es kam unter der Woche manchmal Clubs und wollten das sehen. Nur ich sollte mich um meine Geschäfte kümmern. Dann ist entschieden worden, wir machen ein öffentliches Museum. Dann haben wir gesagt, nein, ein NSU-Museum macht keinen Sinn. Es gibt ja auch das NSU- und Zweiradmuseum Neckarsulm. Und auf der anderen Seite ist uns auch gefallen, dass wir Ingenieurmangel haben. Da ist die Idee entstanden, Autovision, über die Vision der Automobilität eine Lehrausstellung aufzubauen, um junge Leute zu animieren, vielleicht einen technischen Beruf zu ergreifen. Dann haben wir uns natürlich überlegt, ja, wie machen wir das? Mit NSU macht es gar keinen Sinn. Die Zukunft, wie wollen wir die Zukunft dekorieren? Kamen wir auf die Idee, das können wir auch mit Automobilen machen, mit Projektentwicklung der Autoindustrie. Also fingen wir an, mit der Autoindustrie Kontakte aufzunehmen, mit den Forschungsabteilungen eine strukturierte und kuratierte Ausstellung und Lehraufstellung aufzubauen. Erstmal die Hybridtechnologie, dann die Batterieentwicklung, Batteriefahrzeuge und dann eine ganze Halle haben wir dann dekoriert mit Wasserstofffahrzeugen.
Also ihr habt das ja mitgekriegt, von der Entwicklung bis jetzt zu der ja vielfach in den Medien diskutierten Wasserstofftechnologie. Ist euch eigentlich aufgefallen? Da sagt der Horst Schulz so ganz bescheiden, ich habe mehrere Firmen aufgebaut. Jetzt hat er mehrere Ausstellungen aufgebaut in seinem eigenen Museum oder der Stiftung, die spezielle, ja, es ist ja das größte NSU-Museum der Welt, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann gibt es noch eine Dauer-Bugatti-Ausstellung. Wir sind ja hier gar nicht so weit weg von der französischen Grenze. Da frage ich mich, wie kriegt man denn hier knapp 20 Bugattis in deinem Museum? Waren da alle Kumpels, die einen hatten, haben sie den zur Verfügung gestellt? Oder weil es nahe liegt, ich glaube, in Mühlhausen ist auch ein riesengroßes Bugatti-Museum. Hängt das damit irgendwie zusammen? Und wieso ausgerechnet in so einem Autovision-Museum?
Ja, wir müssen es ein bisschen differenzieren. Wir haben im Prinzip eigentlich drei Museen. Wir haben eine Lehrausstellung, in dem wir nicht nur eine historische Einführung haben anhand der Marke NSU, Fahrrad, Motorrad, Automobil und dann eben die Zukunftsausstellung über drei Hallen, die wir zusammen mit der Autoindustrie in Europa machen. Wir haben ja nicht und aber auch von Japan und bis hin Hyundai ist ja immerhin Südkorea. Nein, wir haben darüber hinaus auch die weltweit einzige Wankelausstellung. Da kam ein bisschen eine ganz eigene Geschichte. Wir haben uns breitschlagen lassen. beschlossen, von der Felix-Wankel-Stiftung das eben auch aufzunehmen, weil nach dem Tod von Felix Wankel hat eben ein staatliches Museum die Bestände übernommen, aber nicht ausgestellt. Und die Stadt Heidelberg hat das Interieur übernommen. Mittlerweile haben wir uns geeinigt, von der Stadt haben wir das Original Felix-Wankel-Arbeitszimmer in unserem Museum stehen und von der Stiftung ein paar ganz besondere Dinge, die wir dann selbst noch erweitert haben. So, das Bugatti-Museum gehört eigentlich nicht integriert zur Audiovision und zur Lehrspur für junge Leute dazu, sondern zur Attraktivierung. Da haben wir uns auch überlegt, mit welcher Marke könnten wir das attraktivieren. Wir haben auch an Lancia gedacht, sehr technisch, sehr hochinteressant. Dann an anderem, aber es ist immer daran gescheitert, dass wir nur eine Halle haben, die wir neu gebaut haben. Und Lancia hat bis zu 50 verschiedene Modelle in den 80 Jahren. Und dann haben wir uns Bugatti angeschaut, von T13 bis T64. Gibt es ja alles schon in Mühlhus im Elsass, in der Schlumpfsammlung. Die haben wir uns mehrfach angeschaut und haben wir festgestellt, es gibt eine nicht kuratierte Lücke. Es wird immer über Ettore Bugatti, dem Gründer, gesprochen und keiner spricht über Jean Bugatti. Dann haben wir die Geschichte, ein paar Bücher gekauft und festgestellt, dass der Vater seit 1934 gar nicht mehr in Molsheim war. Der ist abgehauen nach Paris, hat sich gar nicht mehr um Autos gekümmert, hat Eisenbahnen konstruiert, hat Flugzeuge konstruiert, Schiffsmotore. Und der älteste Sohn, Jean Bugatti, der eigentlich gar nichts gelernt hatte und nichts studiert hatte, hat die Firma wirtschaftlich übernommen, bis zu seinem Tod. Und hat aber die interessantesten und schönsten Bugattis geschaffen, die immer noch fälschlicherweise dem Ettore zugerechnet wird. Dann haben wir gesagt, nein, er hat ja auch nur 4 Jahre gelebt, bis zu seinem Suizid, hat aber die interessantesten Milestones der Automobilgeschichte geschaffen. Dann haben wir gesagt, gut, das könnte eine überschaubare Sammlung werden, maximal 20 Autos, das kriegen wir unter. Und so haben wir angefangen innerhalb von 8 Jahren. Mittlerweile haben wir 17 Fahrzeuge in unserem Bugatti-Museum stehen, arbeiten aber auch, das muss man auch fairerweise sagen, mit dem Schlumpfmuseum, mit dem Nationalen Museum in Mulhouse zusammen und teilen auch Bestände durch Leihgaben. Die hätten immer gern mehr von uns, weil wir haben einen Atlantik, die haben keinen. Wir haben den einzigen Le Mans-Sieger, den es nicht mehr in Europa gibt, den haben wir. Aber sie haben die letzte Entwicklung vom Jean Bugatti. Er wollte ja den ersten Voll-Aluminium-Auto der Welt schaffen. Aluminium-Chassis, Aluminium-Karosserie und die Flügeltüre, für die er sogar Patente bekam. Und da sehen Sie die tragische Situation der Industriegeschichte in der Automobilindustrie. 17 Jahre später wurden diese Flügeltüre, obwohl Jean Bugatti ein Patent hatte, von Mercedes für 300 SL verwendet, ohne Lizenzen zu zahlen.
Bleibt dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter.
You're lovely with your smile so warm. cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight.
Und weiter geht unser Interview.
Und die ganze Welt glaubt, Mercedes hat's erfunden, irgendwie, ne? War das nicht auch so, das entnahm ich kurz deinen Büchern her, es gibt nämlich auch das Buch Die Jean Bugatti Story, das hast du geschrieben.
Da habe ich ja gerade ein Buch verkauft.
Es ist ja eine richtige Wälze. Und er hatte gerade ein Buch verkauft, da stand ich gerade daneben. Und ich habe gesehen, da war ja der, ich glaube, es war Baujahr 33 oder 35, der T59. Da war doch was mit der Höchstgeschwindigkeit, die er da erreichen wollte als Erster. Aber darauf kam es gar nicht an. Viel wichtiger war die Kurvengeschwindigkeit. War das nicht so? Erklär das mal bitte so physikalisch, du als Fachmann.
Fachmann bin ich nicht. Ich weiß ein bisschen was, ja. Aber wir haben natürlich die Sache schon recherchiert. Deswegen haben wir auch einen offenen T59 bei uns stehen. Übrigens zu 90% original. Was ist das für ein Fahrgestell? Ein Fahrzeug ohne Karosserie. Ein Mann hat beim Konkurs von Bugatti 1963 wurde das Bugatti-Werk von Hispano Suzia, ist ein Staatskonzern von Frankreich, übernommen und haben angefangen zu räumen. Viele wurden von Schlumpfbrüdern gekauft, die jetzt im Museum stehen. Aber es gab noch Räume, wo eigentlich nur kaputte Rennteile waren. Der Jean Bugatti war ja kein Ingenieur. Und hat einfach beschlossen, wenn im Rennen ein Teil kaputt geht, wird es nicht weggeschmissen. Es wird gesammelt und die Ingenieure sollen, wenn sie mehr Zeit haben, gucken, warum es kaputt gegangen ist. Und dieser Mitarbeiter hat den ganzen Raum geräumt und hat davon geträumt, damit könnte man einen Rennwagen wieder aufbauen. Dann hat er wohl gemerkt, ist ja alles kaputt. So, der ist gestorben und von dem Erben habe ich dann das ganze Sammelsurium gekauft und habe gesagt, das ist schön, da können wir mal den Schülern aufzeigen, dass man sich nicht auf Intuität in der Technik verlassen sollte, sondern eine gute, solide Ausbildung wäre wichtig. Also haben wir daraus ein Show-Chassis aufgebaut mit Motorgetriebe, Achsen und so weiter, aber ohne Karosserie, dass die Leute alles sehen. Die meisten sehen gar nicht, dass viele Teile schon kaputt waren. Und da erklären wir, dass er mit dieser Konstruktion zwar den stärksten Bugatti-Rennwagen geschaffen hat, und das hat ihn irrtümlicherweise dazu verleitet, so viel Geld auszugeben, sogar eine untersetzte Hinterachsgetriebe und so weiter. Eine Antriebswelle war so teuer wie ein französischer Kleinwagen und er hat als Dreiviertel des Firmenvermögens ruiniert oder verbraucht, aber feststellen müssen, dass er mit diesem Fahrzeug überhaupt nichts mehr gewinnen konnte, weil er intellektuell und vom Wissensstand her gar nicht wissen konnte. Er dachte, er hat dieselbe PS-Zahl wie die deutschen Rennwagen, Silberpfeiler, Auto-Union, dass man mit 300 PS mitfighten könnte. Hat aber nicht begriffen, dass man Rennen nur mit Kurvengeschwindigkeit gewinnt und nicht mit PS. Er hatte den 300 PS gehabt, das war sein Irrglaube, aber immer noch die Achsen vom Vater drin, die Starrachsen. Und somit waren die Deutschen mit ihren Raumlenkerachsen 3,5 mal schneller in den Kurven wie er. Und somit hat er nur Geld verhext und hat also keinen Lohn und keine Ehre nach Hause bringen können.
Was für eine Geschichte. Da kann man mal wieder sehen, Leute, geht mit eurer Jugend, mit euren Kindern frühzeitig in Museen. Eigentlich egal in welches. Ich habe bis jetzt nicht ein uninteressantes Museum gesehen, weil alle sind voll mit Herzblut von diesen Machern der Leute. Und ihr habt ja hier auch so viele, viele Modelle, auch hier auf der Klassikgala. Da wird die praktischen Modelle, da kann man ja, das interessiert wahrscheinlich auch die Kinder, die da rein drehen können. Und dann wissen sie ganz genau, wie so ein Wankelmotor, die Brennkammer, die heißt glaube ich anders, aber wie das so überhaupt funktioniert im Vergleich zu den Kolben und Hubraum und so weiter. Und deine Bücher sind faszinierend. Man kann das alles gar nicht in Worte so in so einem kurzen Interview fassen. Also, es ist in der Nähe von Hockenheim, in Alt-Lusheim in Baden, das Stiftung Museum Autovision. Unterschrift, die Technologie-Arena. Ja, Horst Schulz und Gattin machen das Ganze schon 20 Jahre. Das Museum kann man besichtigen, Donnerstag bis Sonntag oder natürlich nach Absprache. Studenten, Professoren, Dozenten, alle eingeladen, auch die Lehrer, Physiklehrer, Gemeinschaftskundelehrer. Man erfährt nämlich an so einem an so einem Fahrzeug, in dieser ganzen Entwicklung, es sind übrigens nicht nur Fahrzeuge, auch Motorräder. Ja, klar, welches NSO, ja, ist klar, die Münch Mammut ist logischerweise auch hier, ist übrigens seine Privatmaschine, ne? Die Münch. Also nach Absprache und alle Infos unter museum-autovision.de, ne? museum-autovision.de. Das ist die Website, da findet man auch das NSU-Museum und. Wer direkt auf das NSU-Museum gehen will, der geht auf nsu-museum.com. Also, auf der nächsten Fahrt nach Frankreich, in die Schweiz oder sonst wo. Oder für unsere Schweizer Hörer, wenn ihr in den Norden fahrt, an die Nordsee oder Ostsee, hier einen Stopp machen in Schönenbaden, in Altlosheim bei Hockenheim.
Autobahn.
Drei Autobahnen sind hier gleich um die Ecke. Und die Rennstrecke Hockenheim ja auch gleich um die Ecke. Ne? Also, museum-autovision.de. Horst, ich danke dir vielmals und ich bin wirklich beeindruckt auch über deine Autorenarbeit, dieser dicken Wälzer. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön für dieses Interview. Danke.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter radio-oldtimer.com, dann in dem Bereich Service und dann verpasste Sendung.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.